Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Elektronische Patientenakte. Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht mit Professor Dr. Thomas Zahn über die Einführung der elektronischen Patientenakte EPA. Zahn, Professor und Experte für digitale Gesundheitslösungen, hebt die Potenziale der EPA hervor, insbesondere für Arzneimitteltherapiesicherheit, Anamneseeffizienz und Notfallversorgung. Gleichzeitig mahnt er an, dass Ängste und Sorglosigkeit im Umgang mit den sensiblen Gesundheitsdaten ernst genommen werden müssten. Ein Gespräch über notwendige Aufklärungsarbeit, internationale Vorbilder und die realen Risiken einer analogen Dokumentation.
Professor Thomas P. Zahn ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der BBW Hochschule in Berlin. Zuvor war er Geschäftsführer des Gesundheitswissenschaftlichen Instituts Nordost, der AOK Nordost. Seine akademische Ausbildung umfasst ein Studium der medizinischen Informatik, klinisches Management sowie Wirtschaftsinformatik in Deutschland und den USA. Er promovierte im Bereich Neuroinformatik. Neben seiner Professur engagiert sich Professor Zahn als Prorektor für Forschung an der BBW Hochschule und ist in verschiedenen wissenschaftlichen und praxisnahen Projekten im Gesundheitswesen aktiv.
Professor Zahn berichtet über konkrete Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern, insbesondere aus Österreich, wo elektronische Patientenakten bereits seit mehreren Jahren erfolgreich im Einsatz sind. Dort zeigten sich deutliche Verbesserungen bei der Vermeidung von Doppeluntersuchungen sowie bei der Arzneimitteltherapiesicherheit. Er sieht in der flächendeckenden Einführung der EPA in Deutschland ähnliche Potenziale, verweist jedoch darauf, dass die Nutzerfreundlichkeit und das Vertrauen der PatientInnen und ÄrztInnen entscheidend für den Erfolg sein werden.
Digitale Innovationen sind wichtig, weil sie die Effizienz steigern und medizinisches Fachpersonal entlasten. Beispiele wie telemedizinische Lösungen, digitale Gesundheitsanwendungen, DiGA und die Nutzung von Gesundheitsdaten für Prognosemodelle unterstreichen, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich und versorgungspolitisch ein zentrales Zukunftsthema ist.
Schönen guten Tag, Herr Professor Zahn. Ich freue mich, dass Sie Zeit für unser Gespräch gefunden haben.
Ja, danke. Danke für die Einladung und gerne können wir uns hier austauschen.
Das Thema in diesem Jahr ist die elektronische Patientenakte. Welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie in der Umsetzung und natürlich auch insbesondere hinsichtlich des Datenschutzes?
Ja, elektronische Patientenakte sind wir ja nun kein Vorreiter mehr in Deutschland. Wir waren das mal, als wir das angefangen haben. 2002 haben wir ja die Gematik gegründet, da durfte ich auch mit dabei sein. Und da waren wir Vorreiter. In der Zwischenzeit sind praktisch alle europäischen Länder an uns vorbeigezogen und haben derartige Patientenakten eingeführt. Es gibt also hier bereits Erfahrungen. Also wenn ich jetzt nur mal die Erfahrungen aus unserem Nachbarland Österreich nehme, die das ja seit 15 Jahren die ELGA betreiben, die elektronische Gesundheitsakte, dann gab es da natürlich auch viele Erfahrungen, was die Akzeptanz und die Wertigkeit betrifft. Aber man kann heute, wenn man also Interviews von diesem Jahr liest, mit den Praktikern sehen, dass also das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit ganz erheblich davon profitiert. Es sterben ja nach wie vor sehr, sehr viele Menschen an Arzneimittelunverträglichkeiten, ganz einfach, weil die Frage, was habe ich eigentlich verordnet bekommen oder was nehme ich, nirgendwo dokumentiert ist. Also zumindest nicht so, dass der Patient oder der Arzt da Zugriff haben. Auch das Thema Anamnese. Wenn ich also zu einem Arzt komme, wird von den Praktikern berichtet, dass ich also dort sehr viel schneller mir ein Bild vom Patienten machen kann, wenn ich diese EPA zur Verfügung habe, als wenn ich das aus dem Patienten rauskitzeln muss. Und häufig klappt das ja nicht und es wird dann Mehrfachdiagnostik gemacht, was erhebliche Kosten auch verursacht. Und nicht nur Kosten für die Gesellschaft, sondern eben auch Aufwände für diejenigen, die die Diagnostik über sich ergehen lassen müssen und diejenigen, die sie tun. Last but not least, das Thema Notfallmedizin ist auch nachgewiesen. Eine große Chance, die diese EPAs haben, weil eben in dem Fall, wo ich im Notfall bin, ob nur durch Unfall oder durch andere Arten, die Informationen, die dann nötig sind oder gar nicht mehr vom Patienten erhebbar sind und die Frage Unverträglichkeiten, Allergien etc. pp. Auch ein großes Lebensrisiko, das ist wirklich ein Todesrisiko. Also ich sehe hier sehr viele Chancen, auch in Bezug auf die Datensicherheit. Das darf man auch mal dazu sagen. Wir reden ja immer sehr viel über die Frage, warum haben wir jetzt seit Mitte Januar zwar diese Testregionen, aber sie eben immer noch nicht in der Fläche, weil wir hier noch Intrusionlöcher gefunden haben. Das ist gut so, dass wir die versuchen zu finden. Aber es ist eben auch so, dass das, was wir jetzt noch tun, im März und im April mit Papier und mit Fotos und Dimensionen unsicherer ist. Weil all diese Informationen, ob sie diagnostischer oder therapeutischer Natur sind, leben irgendwo auf Papierstücken oder Fotostücken, die mitnichten geschützt sind, auch wenn sie zu Hause im Schrank liegen. Also insofern haben wir hier ein erhebliches Sicherheitsoption, Daten sicherer zu machen. Und die Risiken, die das Ganze hat, ist weniger die Frage, dass diese Daten geleckt werden oder missbraucht werden können. Die Erfahrungen in allen Nachbarländern zeigen das nicht, sondern die Risiken sind eher, dass eben die Frage Angst, das zu benutzen, oder auch Sorglosigkeit. Das muss man schon beides sehen. Entweder die Angst, ich mache gar nichts damit und schreibe auch nichts rein, sowohl bei den Behandlern als bei den Patienten, als auch die Sorglosigkeit, ja, ich gebe das allen möglichen frei und leite das dann allen möglichen weiter. Das gibt's auch, eher seltener. Aber wir kennen ja unser Verhalten im Internet mit den verschiedenen Datenschutzmöglichkeiten, die wir da haben. Nicht alle nutzen die. Also da sollte man doch schon davor warnen. Allerdings ist das erst sinnvoll, wenn man auch eine gewisse Bekanntheit dieser ganzen Dinge hat. Also es ist halt immer noch so, dass wir auch, wenn wir das jetzt freischalten, die notwendigen Nutzungszahlen nicht erreichen werden, weil die Bekanntheitsgrad unter den Patienten und Patientinnen, aber auch unter den Ärzten und Ärztinnen und die Änderungsbereitschaft, also Verhalten zu ändern und sowas zu nutzen, noch viel zu klein ist. Hier sind also Aktivitäten möglich.
Also ich würde auch sagen, dass die Vergangenheit wenig Eingang finden wird, weil die Ärztinnen und Ärzte kaum Zeit dafür haben, das einzupflegen. Aber ich glaube, dass die Vorteile, die eben das für die weitere Zukunft der Patientenjourney bietet, dass es da dann einfach ins Laufen kommt. Also es muss ja auch nicht jemand 20 Jahre Berichte quasi einscannen, die dann, wie Sie sagten, ja sowieso nicht erschließbar sind, weil es eben PDF-Dokumente nur sind.
Ja, es ist schon vieles da, was aus der Geschichte stammt. Das ist ja eine Besonderheit in unserem Land, dass wir eine sehr stabile und vollumfassende gesetzliche Krankenversicherung haben, in die also alles dokumentiert wird, was bezahlt wird. Und da sehr, sehr viel bezahlt wird, ist auch sehr, sehr viel dokumentiert, auch mit langer Geschichte. Und das in diese EPA zu übertragen, ist ja auch vorgesehen und möglich, sodass also auch Patienten, wir alle, mitunter erstaunt sein werden, was vor 6 Jahren alles mit uns passiert ist. Wir das gar nicht mehr wissen, wenn wir zum Arzt gehen. Aber sehr wohl da drin steht, warum ich da im Krankenhaus war oder welches Medikament ich verschrieben bekommen habe, etc.
Gut, werfen wir doch mal einen Blick zurück auf zwei Ihrer Projekte, und zwar das HLAN-Projekt, ein Netzwerk zur Erprobung digitaler Gesundheitslösungen unter realen Bedingungen. Welche konkreten Erfolge konnten Sie dort verzeichnen und wie können solche Innovationen in die Regelversorgung integriert werden?
Ja, das Health Reality Lab Network, das verbirgt sich ja hinter dieser Abkürzung, ist in der Zeit entstanden, als also ganz viele junge Menschen nach Berlin und nach Deutschland gekommen sind, um hier Gesundheits-Startups zu gründen. Ungefähr knapp 10 Jahre her, über 8 Jahre, so 2015, 16, 17 ging das los. Und die hatten im Grunde ganz viele sehr innovative und sinnvolle Ideen und waren ständig bei Krankenkassen unterwegs mit der Frage, könnt ihr das nicht probieren oder bezahlen? Ich war ja damals selber AOK Nordost und habe mich da als gesundheitswissenschaftliches Institut Nordost versucht zu engagieren. Was aber eben immer dazu führte, dass wenn eine Kasse das machte, eine andere das nicht machte. Und dieses HLAN-Projekt hatte dann die Idee, zu versuchen, Wege zu finden, wie man also solchen Herstellern, solchen innovativen Startups, aber eben auch durchaus etablierten Unternehmen die Möglichkeit bieten kann, da nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Was ist daraus entstanden? Es sind tatsächlich gesetzliche Regelungen entstanden. Im Sozialgesetzbuch 5 steht jetzt der Paragraph 33a, der die digitalen Gesundheitsanwendungen regelt. Und es gibt eben auch diese digitalen Gesundheitsanwendungsverordnung. Und in dem Report von gestern, vom 31.3., das hat natürlich nicht nur mit dem Haaland-Projekt zu tun, ist immerhin zu verzeichnen, dass also von jetzt 56 digitale Gesundheitsanwendungen aktuell zugelassen sind, 65 sind in diesem Report schon mal zugelassen gewesen und dann werden auch wieder welche zurückgestuft. Aber dieses Fast-Track-Verfahren, das ein wesentlicher Bestandteil dieses Projektes war, das ist tatsächlich versucht worden umzusetzen. Ja, wo Licht ist, ist auch Schatten, das muss man natürlich auch sagen. Diese 103 Hersteller, die wir in dem Projekt begleitet haben mit den 10 Krankenkassen, haben nicht alle den Weg dorthin gefunden und haben ihn auch nicht alle gehen wollen, weil es eben so ist, dass der Weg, zumindest der deutsche Weg, in diese digitalen Gesundheitsanwendungen zu werden, stark bürokratisiert worden ist. Seit seiner Erfindung in 2019 im Wesentlichen oder 2020 ist der also in Deutschland erstmal vergleichsweise pragmatisch eingeführt worden, war auch ein Exportschlager für Frankreich, für Kanada. Die haben das von uns übernommen, machen es in der Zwischenzeit deutlich schneller und unbürokratischer als wir in Deutschland. Und deshalb wandern immer mehr von diesen innovativen Unternehmen weg aus unseren Hotspots hin in die Hotspots, in denen sie diesen Weg schneller finden. Worum geht's da? Es geht im Grunde darum, mit einer digitalen Gesundheitsanwendung, die da definiert ist. Im Wesentlichen muss da was Technisches dabei sein. Häufig sind das Apps oder auch Apps mit Sensoren verknüpft, einen Status zu erreichen, wo der Arzt die verordnen kann. Also App auf Rezept heißt das Kurzwort. App auf Rezept gibt es. Der Arzt kann also Freischaltcodes verordnen. Da sind auch im letzten Jahr laut diesem DIGA-Report von gestern 80% mehr geworden als letztes Jahr, sind aber mit 500.000, 300.000 vergleichsweise sehr wenig. Man kann also jetzt leider diesen Beleg noch nicht statistisch sauber führen, welche Wirkung das Ganze auf die Versorgung hat. Und da gibt es eben leider auch Grabenkämpfe, wo diejenigen, die das bezahlen müssen, sagen, ich sehe die Versorgung nicht. Und diejenigen, die das bezahlt bekommen, sagen, das könnte doch riesig groß sein. Also hier haben wir einen guten Weg nach vorn gemacht, haben wirklich da auch Global Initiative gezeigt, haben uns ein bisschen verstrickt, wollten das auch auf Pflegeanwendungen ausweiten. Gibt auch das DIPA-Regelungen, es gibt aber noch keine einzige zugelassene digitale Pflegeanwendung. Insofern wäre hier das Ziel, das, was wir in dem Projekt damals mit initiiert haben, wieder schneller zu machen, zu entschlacken und innovationsfreundlicher zu machen.
Ja, Sie hatten schon erwähnt, Sie haben ja in Ihrer Vita auch eine Station im GKV-Bereich gehabt. Die DIPA oder besser gesagt die nicht eingetragenen DIPAs liegen ja daran, dass die Krankenkassen sich im Vorfeld speziell bei den DIPA mit sehr hohen Forderungen, was eine digitale Pflegeanwendung eben zu erbringen habe, durchgesetzt haben und deshalb scheuen dort Startups oder auch andere quasi sowas anzubieten. Halten Sie da die Sorgen der gesetzlichen Krankenversicherung auch aufgrund der Dinge, die Sie jetzt im DIPA-Report gesehen haben, halten Sie die für überzogen oder sind die berechtigt, weil die ja sowohl bei DIGA und speziell eben auch bei DIPA sehr restriktiv reingegangen sind?
Also ich würde diesen schwarzen Peter eigentlich nicht den Krankenkassen zuordnen. Das ist ja immer leicht, den schwarzen Peter zu den Krankenkassen zu schieben. Aber die waren es damals wirklich nicht, die diese Kriterien in die DIGAF geschrieben haben. Da waren andere, eher institutionelle, Konsortien am Werke. Und die Krankenkassen haben das, bevor diese gesetzlichen Regelungen kamen, durchaus aktiv betrieben, auch als Differenzierungsfaktor. Ich erinnere mich an direkten Wettbewerb zwischen AOK Nordost und TK. Wer hat die ADA als erste zur Pressekonferenz? Ja, da war das also doch durchaus ein Marketing-Effekt. Der hat sich leider durch diese One-Size-Fits-All-Methode, das ist natürlich dann so, wenn alle Krankenkassen das bezahlen müssen, kann man sich nicht mehr damit differenzieren, erledigt. Insofern ist das Interesse da was geschwunden. Das ist aber nicht ein Verhinderungsinteresse, was die Kollegen da natürlich sehen in den Krankenkassen. Und da kann man bis jetzt auch wenig das Gegenteil belegen, leider, aufgrund der Zahlen schlicht, ist, dass das nicht substitutiv funktioniert, sondern additiv. Dass also zusätzlich Maßnahmen ergriffen werden, um Patienten auch die Adhärenz zu steigern, das Bewusstsein zu steigern, die Gesundheitskompetenz zu steigern, das ist alles gut. Aber die Wirkungen sind eben so, dass sie im Moment nicht zur Entlastung dieses riesigen Defizits beitragen, das die Krankenkassen ja zu tragen haben, warum wir jetzt auch alle höhere Beiträge zahlen. Und da ist man natürlich dann immer in der Bredouille, wenn ich so eine Kasse führe, wie viel Spiel kann ich mir erlauben und wie viel Zusatzbeitrag kann ich meinen Versicherten dafür zumuten?
Danke für die Einordnung hier an dieser Stelle. Sie hatten ein zweites Projekt, die SARA-Plattform, die hat eine Grundlage für die Analyse umfangreicher Gesundheitsdaten geschaffen. Und welche Erkenntnisse konnten daraus gewonnen werden und wie beeinflussen diese Erkenntnisse heute die Versorgungsforschung, Herr Professor Zahn?
Ja, also damit man den Namen, der damals noch nicht diesen Beigeschmack hatte, den er heute hat, mal auflöst, ist das die Smart Analysis Health Research Access. Im Grunde ging es da um die gleiche Idee, die heute auch mit dem Forschungsdatenzentrum gesetzlich verfasst ist, nämlich die Möglichkeit zu schaffen, diesen Datenschatz, den tatsächlich nur Deutschland hat. Das kann ich nach vielen internationalen Erfahrungen, die ich machen durfte, mit den Versorgungsdaten, den sogenannten Claims-Daten in verschiedenen Gesundheitssystemen, ob USA, UK, Frankreich, Spanien etc., bewusst sagen, diese Langzeitanalysen, die wir machen können, weil unsere Versicherten eben 10, 20, 30 Jahre in derselben Krankenkasse betreut werden und diese Umfang an Daten, der da entsteht, den nutzbar zu machen, das war die Idee dieser Plattform. Aber ihn eben nicht allein nur nutzbar zu machen für diese Langzeitanalysen, sondern ihn eben auch regional nutzbar zu machen für Regionalanalysen. Ja, auch das ist heute, hoffentlich noch in diesem Jahr, dann auch live in dem Forschungsdatenzentrum, nicht nur mit einer Krankenkasse, damals waren wir also zu dritt, drei Krankenkassen, sondern eben mit allen deutschen Krankenkassen möglich zu sagen, wie ist denn der Pflegebedarf in der Region XY, im Landkreis Z? Wie wird das sich entwickeln? Wie ist der heute? Wie wird das sich bis 2030 entwickeln? Wie wird das sich bis 35 und 40 entwickeln? Was muss ich heute tun, um den Versorgungsbedarf abzudecken? Und wir haben das damals am Pflegebedarf demonstriert. Aber es ist natürlich heute im Rahmen der Krankenhausreform, die hier ansteht, wo es also um die Vergabe von Leistungsgruppen geht, die Frage, welche Leistungserbringer brauche ich denn in meiner Region? Hat das noch eine viel größere Bedeutung. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur eine Forschungsgrundlage, diese Daten der GKV, sondern das ist vor allem auch eine Gestaltungsgrundlage für die anstehenden Strukturreformen. Natürlich die Verbindung dann mit entsprechenden Behandlungsdaten, damals haben wir Labordaten genommen, die ermöglicht ganz neue Erkenntnisse. Wir hatten dort mit Fresenius und Nefrocare zusammen da und dem Laborzentrum Rostock die Möglichkeit geschaffen, ein Modell zu entwickeln, das die Eskalationswahrscheinlichkeit der Niereninsuffizienz vorhersagt. Das wird heute noch eingesetzt von den über 500 Ärzten der Fresenius, den Nephrologen, die also dort bestimmen, so bei welchem Patienten muss ich jetzt besonders aufpassen, dass da nicht dialysepflichtig wird, dass die insuffiziente Niere nicht so weit kippt, dass es dann nicht nur zu hohen Kosten, sondern auch noch zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität kommt. Diese Dinge sind also möglich, wenn ich diese Abrechnungsdaten, wie die so landläufig heißen, ja, die werden zu Zwecken der Abrechnung erhoben, sind aber sehr wertvolle Forschungsdaten, wenn ich die verbinde mit den Behandlungsdaten. Ich habe ein schönes Beispiel noch aus diesem Jahr, wo also diese SARA-Plattform weiter genutzt wird von nicht nur von den Landkreisen, das machen die nach wie vor über 40 Landkreise, die da Pflegebedarfsprognose damit betreiben, sondern jetzt auch ein Arztnetz, ein großes Arztnet im Nordosten, Hafnet, die ja so ein Netzwerk für Qualität und Patientensicherheit auf Basis des neuen Gesundheitsdatennutzungsgesetzes da aufbauen und ihre eigenen von den Ärzten selbst generierten Daten, also die Behandlungsdaten, dort nutzen, zusammen mit dem Disease Management Programm Dokumentationen, um sich selbst ein Bild darüber zu verschaffen, wo passiert eigentlich was bei uns da im Nordosten, da in der Gegend, wo also diese knapp 70 Ärzte praktisch die gesamte Versorgung der Bevölkerung sicherstellen.
Wechseln wir mal zu einem anderen Thema, das auch seit ChatGPT inzwischen im Boulevard und in quasi fast übertrieben in den Jugendzimmern angekommen ist. Sie sind Mitglied der Arbeitsgruppe Healthcare Medical Technology. Welche praktischen KI-Anwendungen sehen Sie im Gesundheitswesen in den nächsten 5 Jahren als besonders vielversprechend an? Der noch amtierende und geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Professor Lauterbach ist ja ein großer Fan von KI in der Medizin und sagt, es würde ja quasi der Gamechanger per se sein. Wie ist Ihre Einschätzung?
Naja, also ich habe jetzt nach 30 Jahren erstmals die Möglichkeit, mein Leben mit 2 Buchstaben zu beschreiben. Ich habe 1988 angefangen, auf dem Gebiet zu forschen und habe praktisch den Großteil meines Berufslebens damit verbracht, Datenanalysen mit Methoden zu analysieren, die man heute unter dem Begriff künstliche Intelligenz zusammenfasst. Das ist allerdings ein weites Feld. Das ist also bei weitem nicht nur die Large Language Modelle, die uns hier diesen großen Boom bescheren, sondern es gibt also sehr viele auch spezialisierte Anwendungen, auch schon sehr lange, auch in Deutschland, für diese Methoden, insbesondere auch in der Medizin. Also ich nenne mal nur das Beispiel Diagnostic Support. Also das ist tatsächlich ein Game Changer und zwar nicht erst seit ChatGPT. Die Frage also, wie kann ich Bilddaten analysieren, war schon Gegenstand meiner Masterarbeit 1992 in den USA und ist also heute in den Siemens-Geräten, in allen bildgebenden Verfahren an sich ein Must-Have, dass man die Daten, die dort entstehen, seien es Bilder aus CTs, aus MRTs, aber seien es auch Sonografiedaten, also das war damals mein Gebiet, die Ultraschalldiagnostik, die lassen sich also mit diesen Methoden natürlich sehr viel leichter auf Auffälligkeiten nicht nur analysieren, sondern eben dann auch assoziieren mit bestimmten Diagnosen. Sehr schönes anderes Beispiel ist die Pathologie. Also ich durfte hier in meiner Rolle als Gutachter für das KI-Vorhaben da Fördermittel mitvergeben und das Empaya-Projekt, das also alle deutschen Pathologen vereint und ihnen die Möglichkeit gibt, die Krebsdiagnostik, die Tumordiagnostik mit solchen Methoden zu optimieren. Die hat erhebliche Auswirkungen auf die Frage, können wir heute Krebs heilen oder können wir Krebs nur mit Strahlen und Chemotherapie? Können wir das nur damit therapieren oder gibt es andere Therapieoptionen? Da gibt es ja eine weite Palette in der Zwischenzeit. Was heißt das? Dass also KI jetzt nichts ist, was man nur mit ChatGPT verbinden muss. Sondern KI ist die Möglichkeit, Daten mit lernenden Verfahren so zu analysieren, dass das Wissen oder dass die Information, die darin steckt, herausgezogen wird. Ich will das aber nicht negieren, dass man natürlich durch diese dialogbasierten Systeme ganz neue Möglichkeiten bekommt. Also ich erinnere mich an ADA hier in Berlin, aus der Adalbertstraße entstandene Symptomchecker, einer der ersten und eine Weile in allen chinesischen Hausarztpraxen im Wartezimmer etabliert, in keiner deutschen, aber in großen Regionen von China, führt halt dazu, dass der Mensch seine Symptome einer Maschine erzählt und erstmal tippt, in der Zwischenzeit auch erzählen kann, die mit ihm Dialog führt und das Anamnesegespräch so weit qualifiziert, dass er, wenn er dann dem Arzt sieht, der eine Menge Informationen bereits vorliegen hat, beziehungsweise wenn er den Arzt nicht sehen kann, weil es Mittwochabend ist oder Freitagabend oder Samstag, dass dann auch eine gewisse Grundinformation und eine Steuerungsmöglichkeit passiert. Also ich sehe Symptomchecker, ich sehe Diagnostic Support und ich sehe das quasi nach 3 Fragen. Es gibt noch ganz viele mehr Anwendungen im Servicebereich natürlich, aber auch in der Wirkstoffentwicklung. Also wir erinnern uns alle an BioNTech und die Impfstoffe, die uns mit Corona dann den Weg wieder in die Freiheit geleitet haben. Und die wären unmöglich gewesen, ohne dass man diese Methoden einsetzt in der Entwicklung von Wirkstoffen. Da gibt es also tatsächlich eine Revolution bei den Möglichkeiten, wie kann ich einen Wirkstoff synthetisieren, den ich dann durch die klinischen Studien validieren kann. Aber überhaupt den zu finden, ist nicht mehr Trial and Error, sondern ist Mathematik. Das sehe ich, wir haben auch gerade als Plattform lernende Systeme der vom BMBF gefordert, dann Papier veröffentlicht zum Thema KI-basierte Wirkstoffentwicklung. Also das wären nochmal drei Beispiele. Und ja, das hat jetzt nicht nur mit einem Bundesgesundheitsminister und seiner Affinität oder Nicht-Affinität zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass Medizin eine Wissenschaft ist, die von Wissen lebt, von Erfahrung lebt. Und dass ein einzelner Mensch nur eine begrenzte Anzahl von Erfahrungen machen kann und auch nur eine begrenzte Anzahl von Erfahrungen von anderen im Studium oder über andere Maßnahmen übernehmen kann. Diese Methoden sind in der Lage, Erfahrungen von Millionen Fällen aufzunehmen und sie dem, der die Entscheidung fällt, zur Verfügung zu stellen. Allerdings darf ich ja auch nochmal sehr deutlich sagen, es wird immer so sein, dass die Entscheidung nicht die Entscheidung der Maschine ist. Die Entscheidung wird immer die Entscheidung des Behandelnden zusammen mit dem Betroffenen sein. Das wird auch so bleiben. Allerdings die Frage, welche Optionen habe ich denn? Da werden beide profitieren können.
Ja, kommen wir zum anderen Aspekt. In einem weiteren Projekt haben Sie telemedizinische Ansätze für ländliche Regionen erforscht. Das ist ja quasi die Hoffnung, wie man quasi die Unterversorgung begegnen kann. Das Stichwort fällt bei jeder Debatte im politischen Kontext. Welche konkreten Lösungen sehen Sie als besonders wirksam an und wie könnten diese auch flächendeckend dann implementiert werden? Und wo sind Probleme? Also man hört ja verschiedene Dinge, eben auch Kritik an den jetzigen Ausgestaltungen, wie man Telemedizin quasi abrechnen kann und wie die Regularien dafür aufgesetzt sind.
Ja, auch der Begriff hat gewisse fuzzy Ränder, was unter Telemedizin so verstanden wird. Na, natürlich kommt erstmal jedem, wenn er Television hört, das Gefühl in den Kopf, da ist eine Videosprechstunde. Das ist also das, was wir jetzt gerade machen, dann zwischen dem Arzt und dem Bedürftigen stattfindet. Diese Videosprechstunden sind massiv gefordert worden. Sowohl von den Krankenkassen in Bezug auf die Vergütung als auch in Bezug von den KV, in Bezug auf das Fernbehandlungsverbot, was schrittweise gekippt worden ist, als auch in Bezug auf die von der Regierung, das von der GBA, dass Gebührenordnungspositionen geschaffen wurden, die dann auch entbudgetiert sind. Also man darf das jetzt und man kann das auch technisch. Das ist überhaupt keine Rocket Science. Es gibt über 40 zugelassene Anwendungen, die man auf der KV-Seite einsehen kann und die man auch abrechnen kann. Was es hier braucht, ist tatsächlich der Bedarf, also das Erkennen des Bedarfs, die Änderungsbereitschaft. Und das war auch Gegenstand unseres Projektes, das hieß MUT, Modell für die Umsetzung von Telemedizin, fand in Südbrandenburg statt, also in einer doch sehr ländlichen Region. Und wir haben das dort probiert an den Pflegebedürftigen. Es ist ja allgemein bekannt, dass die Pflegebedürftigen doch einen erhöhten Behandlungsbedarf haben, den aber insbesondere dann, wenn sie also stationär gepflegt werden, eben nicht mehr von ihrem Hausarzt in der Regel, von ihrem angestammten Hausarzt erhalten können, weil der dort dann nicht unbedingt an dem Ort ist, wo das Pflegeheim ist. Und die Frage, wie kann dieser Behandlungsbedarf gedeckt werden, ist ein erheblicher Aufwand für die sehr wenigen Haus- und Landärzte, die es in diesen Regionen noch gibt. Die müssen also diese Pflegeheime physisch besuchen. Sie müssen dort entsprechende Anamnese führen mit teilweise dementen oder stark mobilitätseingeschränkten Patienten, für die das ein erheblicher Aufwand ist, den Arzt zu besuchen. Also wenn sie also da pflegebedürftig sind, sind sie in der Regel in einem Mobilitätsstadium, wo ein Arztbesuch eine Störung des Lebensablaufes ist, ob nur physisch oder psychisch. Insofern ist da ein großer Hebel und leider ist es eben so, dass diese Pflegebedürftigen einen erheblichen Aufwand in der Notfallversorgung verursachen, weil eben keine regelhafte Versorgung in den Einrichtungen so erfolgt, dass man im Zweifelsfalle den doch in die Notaufnahme schickt, weil man eben auch bestimmte Kompetenzen nicht hat oder nicht darf, haben darf. Man hat sie schon, aber man darf sie nicht haben unter den Pflegenden. Da wird sich jetzt auch noch was ändern. Da hat sich auch schon was geändert. Aber de facto ist es so, dass sie also, wenn sie jetzt heute am Mittwochabend, heute ist Dienstag, aber am Mittwochabend, jemanden haben, der einen Schwindelanfall hat von ihren Bewohnern in so einem Pflegeheim, dass sie dann eben nicht entscheiden dürfen, ob das jetzt eine Bagatelle ist, sondern dass sie das ärztlich abklären lassen müssen. Und da erreichen sie keinen, weil die Praxen am Mittwochnachmittag Weiterbildung haben und geschlossen sind. So, und das ist eben diese Frage, kann ich das dann mit Widersprechstunden abdecken? Die ist mit Ja zu beantworten, das ist auch eindeutig das Ergebnis. Aber jetzt mal weg von den Videosprechstunden. Es gibt natürlich eine Menge Telemedizin, die auch anderswo im Land helfen kann. Die assistierte Telemedizin ist kaum bekannt. Die ist eingeführt worden, jetzt schon per Gesetz. Assistierte Telemedizin heißt, der Apotheker kann über Videosprechstunden in seiner Apotheke Menschen helfen, die nicht zum Arzt gehen können oder auch nicht müssen, den Arzt zu konsultieren. Wenn wir das also in den Regionen stärken, dass die Apotheken sich als Außenstellen betrachten, wir haben medizinische Versorgungszentren und dort eine gewisse Videoverfügbarkeit ist, auch zu den Zeiten, wo die Praxis nicht besetzt ist oder nicht geöffnet ist, dann verbreitert das unseren Versorgungsgrad deutlich in den ländlichen Regionen, ohne extra Strukturen schaffen zu müssen, sondern durch vorhandene Strukturen, die wir nutzen. Ja, Kim wollte ich auch noch mit erwähnen, hatten wir in dem Projekt auch untersucht, komme ich vielleicht nachher nochmal drauf. Thema Telematik, Infrastruktur ist ja auch ein Thema, was ja bisher keine Erfolgsstory ist, aber eine werden kann.
Ja, man kann da ja auch noch erwähnen hier bei Telemedizin und ländlicher Versorgung, dass Telekonzile ja sehr wichtig sind, dass man zum Beispiel die fachärztliche Versorgung so eben in der Fläche generieren kann, ohne dass dort eben physisch Fachärztinnen vor Ort sein müssen. Und es ist natürlich auch wichtig im Monitoring, also gerade bei der Begleitung von Patientinnen kann ja da einiges gemacht werden, dass man eben nicht regelmäßig zum Check-up muss, sondern dass man eben ständig nahtlos über Teleapplikationen, über Wearables etc. quasi Werte erfassen kann und die dann auch monitoren kann. Also da ist eine Menge, glaube ich.
Ja, also in Wearables, das ist eher diese Liga-Geschichte, aber das Thema Konsile ist tatsächlich praktikabel. Wir haben das im gut auch getestet und das ermöglicht natürlich, dass Experten zugänglich werden für Hausärzte und auch für Pflegende, die sonst völlig außer Reichweite sind. Egal, ob die in Hamburg, München oder Berlin sitzen, aber die kriegen sie nicht nach Cottbus oder nach Karlau. Insofern können sie die über solche Konzile konsultieren. Da gibt es auch zunehmend Netzwerke, ob in der Kardiologie, in der Onkologie, in der Neurologie, wo also dann der Fachkräftemangel, der ja herrscht auf dem Land, gedämpft wird dadurch, dass die Fachärzte, die noch da sind, jetzt nicht jeden Patienten extra sehen müssen, sondern entweder im Televerfahren oder im Konzilverfahren mit den Kollegen die Spezialfrage besprechen. Typisches Beispiel, was wir in der Lausitz hatten, war Wundärzte. Wir haben also viele chronische offene Wunden. Das ist ein Spezialgebiet, das ist nicht jedermanns Fall. Es gibt aber einige Kolleginnen und Kollegen der Ärzteschaft, die das können wollen und die dann aber eben auch nicht jede Wunde täglich aufsuchen können. Wunden müssen gemonitort werden. Das kann man sehr gut über Bilder. Und die Therapie kann durchaus auch von nichtärztlichen Praxisassistenten durchgeführt werden unter ärztlicher Anleitung. Das ist eben auch so eine Geschichte. Fernbehandlung, Delegation sind alles Anwendungsfälle, wo Digitalisierung mal allgemein, ich würde das jetzt gar nicht nur auf diese Videosprechstunden begrenzen, Wearables spielen da kaum eine Rolle, sondern es spielt hauptsächlich eine Rolle, dass die Fachkraft, die vor Ort diese Therapie in delegiert vom medizinischen Fachpersonal durchführt, dass diese Fachkraft in der Lage ist, angeleitet zu werden von dem Mediziner, aber eben nicht der Mediziner selber die Verbände wechselt bei den Wunden oder eben die Spritzen gibt bei den Chronikern. Das sind alles Dinge, wo wir also durchaus die Fachkräfte entlasten können und eben auch den Fachkräftemangel, den wir ja haben und den wir auch weiter behalten werden. Das ist gar keine Frage. Wir werden die nicht decken können, nicht durch unseren Nachwuchs und auch nicht durch rein durch Zuwanderung. Beides brauchen wir. Aber wir müssen sehen, dass wir die wir haben, besser nutzen. Und wenn ich da noch eins beitragen kann, steht ja auch in dem Koalitionspapier, also das Thema Dokumentation. Viel beklagt von allen Beteiligten im Gesundheitswesen und natürlich immer wieder versucht, auch durch gesetzliche Regularien zu verschlimmbessern. Das ist auch ein klassisches Anwendungsgebiet der KI. Also hier kann ich tatsächlich, ob ich jetzt eine Pflegedoku durchsprechen oder durch Scannen von Codes oder ob ich eine Dokumentation eines psychiatrischen Gespräches, so wie wir das jetzt hier machen, ist also heute praktisch jede Videoanwendung in der Lage, die Dinge zusammenzufassen, die in so einem Gespräch passieren. Das spart Stunden bis Tage von denen, die diese Behandlung durchführen, solche Dokumentationen zu erzeugen und wenn wir es dann auch noch schaffen, die zu benutzen zu können, um Leistungen abzurechnen und diese Digitalisierung nach vorn ziehen, also auch die Leistungsbeantragung, die Bewilligung und die Abrechnung. Das Thema, was ich gerade brachte, häusliche Krankenpflege, wenn ich also Wunden manage, habe ich einen extremen Aufwand als ambulanter Pflegedienst, um diese Leistung A zu beantragen, B dann bewilligt zu bekommen und C sie dann abzurechnen. Extremen Papieraufwand. Also hier hat die Digitalisierung noch große Ressourcen, um Fachkräfte freizusetzen, aber auch um Verwaltungsaufwand zu sparen und am Ende des Tages eben nicht nur Personalkosten, sondern auch Behandlungskosten.
Sie hatten es gerade angesprochen, der Fachkräftemangel ist ebenfalls in aller Munde. Was meinen Sie mit Digitalisierung und mit Akademisierung von nichtärztlichen Berufen? Kommen wir da so einigermaßen durch die Boomerjahre, die jetzt auf uns zukommen?
Tja, also da müssen wir viele Hebel ziehen. So, also wenn der eine Hebel ist, ich stand mit der AWO Süd Brandenburg auf der Brücke in Frankfurt und habe versucht, die ukrainischen Zuwanderer darauf zu scannen, ob sie denn bereit wären, in der Pflege zu arbeiten. Natürlich sind wir angewiesen auf Fachkräfte, die nicht in Deutschland geboren und vielleicht auch in ihrer Ausbildung nicht gemacht haben. Da haben wir noch viele Möglichkeiten, uns attraktiver für die zu machen, indem wir die Zulassungsverfahren einfach streamen. Die sind also viel zu komplex und viel zu langwierig. Das beklagen alle, die auf solche Kräfte angewiesen sind. Die zweite Frage ist, können wir also die Fachkräfte selber ausbilden? Ja, es gibt viele Dinge, die da Optimierungsmöglichkeiten haben. Die Frage, muss ich denn wirklich verlangen, dass eine Schwesternausbildung jemand selber bezahlt, eine Pflegeausbildung, während ich ein Medizinstudium mit BAföG fördere? Muss ich es nicht. Also ich kann die Dinge tatsächlich gleichstellen, auch in ihrer Wertigkeit, indem ich sage, so, wenn jemand so einen Beruf ergreift, dann wird er dafür honoriert, auch während seiner Ausbildung, nicht erst, wenn er den dann ausübt, diesen Beruf. Das wird aber zusammen das Thema nicht lösen. Also wir müssen die Digitalisierung nutzen, um die Fachkräfte, die wir haben. Und ich spreche zum Beispiel von Berlin. Also wir haben hier in der Hauptstadt der Bundesrepublik keinen wirklichen Versorgung, Unterversorgung. Wir haben sogar eine Überversorgung. Wir haben also sehr viel medizinisches Personal. Wenn man das pro Einwohner rechnet, ist das deutlich über den Schnitt unserer Nachbarländer. Und auch über sehr vielen Regionen in Deutschland. Warum fühlen sich die Menschen trotzdem hier nicht ausreichend versorgt? Das hat nicht damit zu tun, dass es nicht genug Fachkräfte gibt, sondern dass diese Fachkräfte A, nicht ausreichend erreichbar sind und B, zu viele Dinge tun, wofür man diese Fachausbildung nicht braucht, die sie haben. Und wenn ich vorhin über Delegation gesprochen habe, dann ist das eine Möglichkeit, praktisch die medizinische Fachausbildung auf die medizinischen Fragestellungen zu fokussieren und über Nursing Dinge zu delegieren an Personal, das auch eine Fachausbildung hat, aber eben kein Medizinstudium. Wenn wir uns in die USA schauen, da schauen wir ja schon länger hin, das ist nicht immer alles transferabel, was da rasiert, aber bestimmte Modelle. Mein Onkel lebt in Kalifornien, wird von Kaisers Permanente betreut und der sieht bei der Hüft-OP 2 Stunden den Arzt und 200 Stunden Nurses, die ihn sowohl vorbereiten als eben auch therapeutisch nachbereiten. Und das haben wir hier nicht so. Also wir haben hier sehr viel mehr medizinische Qualifikation in der Vor- und Nachbereitung von Therapie und Diagnostik. wo das nicht sein muss. Insbesondere, wenn wir also Therapien und Dauertherapien haben. Gut, also ja, Digitalisierung, ich hatte vorhin schon einiges angenannt. Die Fachärzte kann man über Konzile viel besser nutzbar machen. Die Apotheker kann man mit einbeziehen über solche Dinge. Man kann nichtärztliche Praxisassistenten, die auch zum Usus geworden sind und sehr hilfreich sind, noch mit viel mehr Möglichkeiten ausstatten. Ob das jetzt immer mit Telemedizin sein muss, aber es hilft, wenn man also so einen telemedizinischen Koffer mit hat. Und nicht zuletzt diese DIGAs ermöglichen es eben auch. Ich habe hier ein schönes Beispiel, Disease Management für Asthmatiker. Bis jetzt müssen die also da immer zum Arzt gehen und damit der Arzt diese Dokumentation ausführt. Das ist nicht gerade wenig. Das dauert eine reichliche Stunde, bis man so einen DNP-Bogen da fertig ausgefüllt hat. Das kann man der Patient alles auf der App machen. Das sind dieselben Fragen, die der Arzt uns stellt und das dokumentiert. Da muss man nicht Arzt sein, um sowas aufzuschreiben. Wenn der Patient das dann per App an den Arzt übermittelt, dann kann man das eben besprechen. Mitunter auch, weil man sich lange kennt und in Therapie ist und das stabil ist, auch ohne, dass man physisch in der Arztpraxis ist. Und Disease Management halt viel einfacher und vielleicht auch wirksamer betreiben.
Zum Abschluss einen kurzen Satz zu einer Zukunftsvision. Wo stehen wir Silvester 2030, also in ein bisschen mehr als 5 Jahren? Kurzer Satz, was ist Ihr Wunsch, was ist Ihre These, wo stehen wir?
2030, also das ist jetzt dann keine Vision mehr, weil in 5 Jahren wird sich nur endlich viel machen lassen. Geht es um eine Vision oder geht es um die Frage, was können wir bis 2030 schaffen?
Es geht um 2030, also es wird im politischen Raum immer als Vision bezeichnet, aber Sie haben vollkommen recht, es ist ein überschaubarer Zeitraum.
Also das ist ja das Ende der Legislatur, die wir jetzt gerade beginnen. Gut, also ich glaube trotzdem, dass wir es schaffen können, dass die Gesundheitsversorgung ein Wettbewerb der Regionen ist, dass sich also die Versorgungsregionen, im Groben die Landkreise, aber nicht immer, je nachdem, wie die geschnitten sind, dadurch differenzieren, dass sie in regional verbünden Versorgung organisieren. Und zwar die, die da gebraucht wird. Die ist halt unterschiedlich, wenn ich in der Schwäbischen Alb bin oder in der Hauptstadt in Berlin oder auch in Stuttgart. Dementsprechend muss ich also es ermöglichen, dass die Regionen die Verantwortung übernehmen, auch mitfinanzieren, die kommunale Mitfinanzierung der Infrastruktur, ob es jetzt die Vorhaltepauschalen bei den Krankenhäusern oder die Arztpraxen oder die digitale Infrastruktur ist, je nachdem, wie der Regionalbedarf ist. Also ich wünsche mir, dass wir hier sozusagen den Wettbewerb haben mit Regionalversorgung und mit wenigen Krankenkassen, 20 bis 30, mitunter auch regional aufgestellten Krankenkassen, die dann im Grunde diese Finanzierung der Leistungen sicherstellen, nicht der gesamten Infrastruktur, weil dazu hat Bismarck sich das nicht ausgedacht. Die Infrastruktur ist eine Infrastruktur und das ist eine staatliche Aufgabe und die Leistung ist eine gesellschaftliche Aufgabe und die sollten wir weiter durch Beiträge finanzieren.
Ja, Herr Professor Sahn, vielen, vielen Dank für die Einblicke für unsere Hörerinnen und ich wünsche Ihnen privat und beruflich alles Gute.
Dankeschön.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.